Die Wow-Show.
Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein.
So, liebe Cordula, nachdem wir jetzt alle eine Woche uns extremst fokussiert haben auf Qualitätszeit. Ja, ich habe hier auch jeden Tag mindestens 10 Sekunden meditiert, extra, um da reinzukommen. Ja, also was ich tatsächlich mache, ist, dass ich ab und zu, bevor ich wirklich aufstehe morgens, mir kurz Zeit nehme, eine halbe Minute, eine Minute und mich nur hinsetze, Augen zu machen und mal überlege, okay, was könnte jetzt diesen Tag echt schön machen? Hast du als Zeitexpertin, ganz sicher, hast du auch so Rituale?
Also dadurch, dass ich ja den kreativ-chaotischen Ansatz geprägt habe, geht es mir, was halt so typisch ist für kreative Chaoten, die sind sehr spontan, die sind sehr flexibel. Ich arbeite da mit einem Modell mit 4 verschiedenen Typen. 2 davon sind die kreativen Chaoten, das andere sind die Systematiker. Da haben wir so den Igor-Ideenreich. Sehr flexibel, sehr ideensprunghaft folgend und die Hani herzlich, sehr empathisch. Und über diesen Igor-Anteil, ja, habe ich Rituale, aber die wechseln natürlich. Ja, und wenn du sagst, momentan in der Früh erstmal so eine Minute überlegen, was könnte den Tag heute schön machen, sowas gibt's auch. Bei mir ist es momentan ein ausgiebiges Räkeln und Dehnen erstmal in der Früh, erstmal so die Achillesferse dehnen, die mir gerade ein bisschen wehtut. Dann gucke ich an manchen Tagen auch, dass ich tatsächlich Yoga erstmal mache. Das klappt nicht immer, aber es ist immer ein Wechsel. Und das ist mal ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt auch drüber nachdenken, kreatives Zeitmanagement, was heißt es überhaupt, kreatives Chaos in den Griff zu kriegen? Die Systematiker unter uns, die uns heute zuhören, die werden sagen, wir haben einmal ein Morgenritual angefangen, ja, und Danke-Tagebuch schreiben oder meditieren und die werden es über Jahre durchziehen. Der kreative Chaot macht es ein paar Wochen mit großem Spaß, großer Freude und dann sucht er sie sich auch wieder was Neues und das
genau.
Tut so.
Ja? Hey, dann ist er schon wieder langweilig.
Genau, ganz genau. Ja. Weil kreative Chaoten hassen Routinen. Alles, was Routine ist, ist tröge, langweilig, bringt auch keinen Mehrwert mehr. Und in der Regel, alles, was wir 3 bis 6 Wochen machen, wird zur Routine. Mhm. Und das bedeutet, erster auch ganz konkreter Tipp, man hört ja immer so, du brauchst ein Morgenritual, Daily Routines, um in den Tag zu starten. Also erstmal ganz im Sinne von meinem LMAA-Buch, du musst gar nichts. Ja, wenn du einfach in den Tag reinspringst, mal so, alles fein. Und wenn du über Morgenroutinen, Rituale nachdenkst, dann eben auch dir bewusst die Erlaubnis zu geben, die nach ein paar Tagen, Wochen auch wieder zu verändern, alles gut.
Dein LMAA-Buch leckt mich am Arsch. Deswegen, also ich glaube, hier liegt der wahre Erfolg von Cordula. Ja, warum ist die Frau Erfolgsautorin? Weil sie einfach saucoole Bücher hat und mal weg von allem Dogmatismus, weg von allem, du hast es in der letzten Folge schon erwähnt, das Eisenhower-Prinzip, das kennen vielleicht einige von euch noch, andere nicht. Da geht es vor allem, glaube ich, um die Einteilung erstmal in was ist wichtig und was ist dringlich, ne? Und dann soll man das so eintragen in eine Tabelle und dann soll man das dementsprechend abarbeiten. Und ich stelle für mich fest, ich kann noch nicht mal unterscheiden, was ist denn jetzt wichtig und was ist dringend, weil dringend ist doch auch wichtig. Ich bin total verwirrt, Cordula.
Ja. Also es ist tatsächlich so.
Anders? Bitte? Was machst du anders? Was wäre jetzt dein kreatives Zeitmanagement?
Ja, also ich sage mal, Eisenhower-Prinzip für alle, die es nicht kennen, ist die Idee, dass du quasi so ein Raster hast. An der einen Achse wird abgebildet, wie wichtig sind Aufgaben. In der Regel ist es die Achse, die nach oben zeigt. Parallel rüber geht die Achse, wie dringend sind Aufgaben. Jetzt nordest du das ein in 4 Quadranten. Aufgaben, die dringend sind und wichtig sind, tust du am besten gleich. Das sind die sogenannten A-Aufgaben. Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend sind, das sind die sogenannten B-Aufgaben. Das sind in der Regel die Aufgaben, die bei uns auf der langen Bank liegen. Interessanterweise liegen da nicht nur ekelhafte Aufgaben wie Steuererklärung machen, sondern da liegen total häufig auch die schönen Aufgaben, die schönen Aktivitäten, so mal wieder schön zur Kosmetikerin gehen und sich mal ein bisschen auftunen lassen und nicht nur so die 3 Minuten Gurkenmaske draufschmeißen. Also alles das, was bei uns auf der langen Bank liegt. Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringend sind, das ist oft so der kleine Mist, der in der Regel unsere Tage super schnell voll macht. Gibt Studien dazu, 60-70% unserer Tage beschäftigen wir uns mit Aufgaben, die überhaupt nicht wichtig sind, aber halt super dringend sind. Und der vierte Quadrant ist Papierkorb. Papierkorb heißt weder dringend noch wichtig, sagen die im klassischen Zeitmanagement, machst du gar nicht. So, ein klassisches Zeitmanagement geht jetzt hin und sagt, bitte gucke jede Aufgabe, die bei dir per Mail, per Telefon im Alltag aufpoppt, guck dir diese Aufgabe an, entscheide A, B, C oder Papierkorb und entsprechend, wie du es eingeordnet hast, tust du es abarbeiten. Das war auch so der Punkt, wie ich damals Zeitmanagement kennengelernt habe, mit To-Do-Listen machen und dann entsprechend priorisieren. Es hat bei mir überhaupt nicht hingehauen. Warum? Weil für einen kreativen Chaoten ist per se erstmal alles spannend, was neu daherkommt. Ja, neue E-Mail, neues spannendes Thema, ui cool, gucke ich mir gleich mal an. Da kannst du 100.000 Mal aufgeschrieben haben, es ist eine A-Aufgabe. Du kannst auch Termine im Terminkalender geblockt haben. Dieser innere Impuls, es ist neu, es ist spannend, bringt dich automatisch weg. So, und das heißt, was mache ich anders? Ich erarbeite mit den Menschen, mit den Lesern, Leserinnen, Klienten sozusagen diese Grundwichtigkeiten. Was ist für dich als Person, vielleicht auch in deiner Familie wichtig? Was sind so die Werte, die Motive, dein innerer Antrieb? Und dann zu sagen, okay, lieber kreativer Chaot, norde mal ein, was auch vor diesem Hintergrund wirklich wichtig ist, aber norde nicht alles ein, was daherkommt, weil sonst bist du den ganzen lieben Tag damit beschäftigt, auch Prioritäten wieder zu verändern. Gerade wenn du zum Beispiel auch in der VUCA-Welt unterwegs bist. Ja, wenn dein Alltag sehr...
VUCA-Welt?
VUCA-Welt ist so
für dieser alles, Begriff. Für alle ab Jahrgang 1970 und früher.
VUCA-Welt ist eine Bezeichnung für eine sehr volatile, unbeständige, agile Welt, in der du unterwegs bist. Das heißt, dass wir auch momentan ja wirklich leben, Prioritäten ändern sich total schnell. Kommunikationswege sind extrem schnell geworden. Flache Hierarchien in den Unternehmen. Das heißt, wir leben heutzutage in einer Welt, gerade auch wenn du Kinder hast, kleine Kinder hast, die ist nicht mehr planbar. Die ist nicht mehr so strukturierbar. Sondern wenn du jetzt hingehst und dir selber den Stress machst, weil es im klassischen Zeitmanagement heißt, du musst eine To-Do-Liste machen, priorisieren nach Eisenhower, entsprechend abarbeiten, du aber einen Alltag hast, der so nicht mehr strukturierbar planbar ist, wie die Erfinder sich das eben damals überlegt haben, ja, da bist du ja nur noch gefrustet und permanent damit beschäftigt, Aufgaben weiterzuschieben, neu zu justieren. Und das heißt, kreativ-chaotisches Zeitmanagement, dir gar nicht den Stress zu machen, planen zu müssen, sondern schon zu sagen, okay, ein paar Nuggets will ich in die Tage reinlegen oder muss ich auch, weil dafür werde ich meinem Job auch bezahlt. Aber ansonsten das wahrzunehmen, was brauchst du an Spontanität, Flexibilität, was braucht dein Umfeld an Spontanität, Flexibilität? Und das heißt, viel, viel weniger planen, viel mehr quasi so go with the flow. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns vom Chaos überrollen lassen, gar nicht, sondern dass wir sehr gezielt manchmal eben diese Nuggets reinlegen, aber wegkommen von, ich muss mich im Kalender im Halbstundenslot durchtakten, damit ich alles schaffe. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Jetzt gehe ich nochmal, wenn wir beim alten guten Eisenhower bleiben, auf den Punkt Wichtigkeit und wichtig sind ja sicherlich auch für dich deine bislang 21 Bücher gewesen. Und ich erinnere mich jetzt gerade, wo du darüber sprichst, an einen Podcast, den ich mal von dir gehört habe, wo du darüber gesprochen hast, natürlich, dass das also nicht einfach bei allem, bei aller Kreativität zugeflogen kommt, sondern dass du dir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar, dass du alle anderen Jobs abgesagt hast und auf Geld verzichtet hast, weil du gesagt hast, so, ich schließe mich jetzt hier ein, weil ich schreibe ein Buch. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also ich habe für mich festgestellt, wenn man jetzt auch mal vom Zeitmanagement herkommt, es gibt sehr unterschiedliche, also jenseits von den Organisationstypen, kreative Chaoten, Systematiker, gibt es auch noch eine Betrachtungsweise, die ihr euch mal anschauen könnt, die sogenannten Block, ich nenne sie Blockarbeiter oder Mosaikarbeiter. Mosaikarbeiter, das ist ein Mensch, der unglaublich produktiv ist, wenn er schnell von einem Thema zum anderen hüpft, der 10 Minuten Steuererklärung macht, 10 Minuten Website-Pflege, 10 Minuten das, Viertelstunde das, der richtig Power hat durch diesen schnellen Wechsel in den unterschiedlichen Aufgaben, was man ja eigentlich nicht machen soll, wieder nach klassischem Zeitmanagement, ja, wo es heißt, fokussiere dich, mach 2 Stunden dein Ding. Aber wenn ich einfach der Mosaikarbeiter bin, dann will ich nicht 2 Stunden Steuererklärung machen, aber eine Viertelstunde ist okay. So, und dann gibt es eben die Blockarbeiter, die deutlich produktiver sind, wenn sie sich tatsächlich eine längere Zeit ausklinken und eine längere Zeit an einem Thema dranbleiben. Und ich habe bei einem Buch, das weiß ich noch, das war mein Geht-ja-doch-Buch, da war ich komplett ausgebucht mit Seminaren, mit Coachings, mit Vorträgen und hatte aber schon die Abgabedeadline fürs Manuskript fixiert mit dem Verlag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin oft der Mosaikarbeiter, ich schreibe auch das Buch quasi als Mosaik. Ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde hin, schreibe ein bisschen. Habe dann aber versucht, mir zumindest die letzten 2 Monate vor Abgabetermin so gut es geht von Terminen freizuhalten, dass ich da wirklich einen Block habe und habe dann festgestellt, wie ich mich dann wirklich mal mit Sinn und Verstand hingesetzt habe, dieses schnell mal zwischendurch schreiben. Ich habe gefühlt 50 Mal das Gleiche geschrieben, ja, 50 Mal den gleichen Aspekt angerissen, weil ich halt immer nicht mehr wusste, wenn ich 3 Tage später weitergemacht habe, was habe ich davor gemacht. Das heißt, diese Herangehensweise hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, wie mache ich das bei den Büchern? Ich gucke also wirklich, dass ich mich über Wochen komplett rausnehme. Ja, das bedeutet Umsatzausfall. Aber dann weiß ich wenigstens, es wird ein gutes Buch und lieber mache ich davor oder danach ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Ja. Ich liebe Bücher schreiben und meistens ging der Plan auch auf, dass ich eben danach dann auch wieder viel gemacht habe. Letztes Jahr ist er nicht aufgegangen. Ich habe bis Mitte März einen 3. Band von meiner LMAA-Reihe geschrieben und ab 16. März hatte ich Seminarbuchungen und wusste, okay, mit dem Umsatz ab 16. März wäre ich eine komplette Woche schon unterwegs gewesen, das wäre gelaufen. Und Buch rechtzeitig abgegeben, 13. März kam der erste Anruf, Seminarwoche, Woche drauf, komplett storniert. Corona, ja, und dann hat quasi im Halbstundenmodus sind die E-Mails reingekommen, die Telefonanrufe reingekommen und mir wurde bis in den Herbst rein alles abgesagt.
Ja, ideale Zeit eigentlich für das nächste Buch?
Ja, wäre eigentlich gewesen. Ich habe es dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann sofort in der Woche, wo ich ja plötzlich Zeit hatte, habe ich ein Buch geschrieben, produktiv im Homeoffice.
Aha.
Habe ich tatsächlich gemacht. Ja, habe ich tatsächlich
Schlaue
gemacht.
Du!
Also insofern eben, wie schaffe ich das? Es ist mein Modus. Ich kenne auch andere, die schaffen es tatsächlich, nebenbei zu schreiben. Du hast ja in unserem Gespräch letzte Woche auch erzählt, du sitzt nach wie vor an deinem ersten Buch. Ja, probier das mal aus, ob du mehr der Typ bist, jeden Tag eine halbe Stunde.
Nein.
Ja, dann wäre es
genau
auch
wie du.
Wirklich mal auszuklinken.
Ja. Genau, also das Jahr 2022, Leute, ruft mich nicht an, da muss ich nicht schreiben.
Nur so.
Ja. Liebe Cordula, genau, also das ist super spannend, was du da gerade gesagt hast. Und wir erfahren an dieser Stelle auch, es gibt halt auch völlig unterschiedliche Zeittypen. Ne? Wenn euch das mal interessiert, was ihr für ein Zeittyp seid, es gibt eine ganz tolle Sache, die Cordula hat, nämlich ein Quiz, einen Test, wo du gucken kannst, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Ne? Weil allein das hilft ja schon, dass du dich selber da besser durchlavieren kannst durch das tägliche Chaos. Und wenn du mal drauf guckst auf www.kreative-chaoten.com zum Beispiel, ne? Das ist die Seite.
Genau.
Da findest du ganz diverse Tests, um mal zu überprüfen, wie ticke ich denn eigentlich?
Ja? Ja, Genau, gratis mit Sofortauswertung, auch sofort Tipps für den jeweiligen Typen. Und dann im Zeitmanagement-Check arbeite ich mit 4. Das ist der Igor Ideenreich, der Ideensprudler, die Hanni Herzlich, die Empathische, die Unterstützerin, die, sage ich mal, oft eben den Zeitfresser hat, dass sie zu hilfsbereit ist, alles an sich ranlässt. Und dann auf der systematischen Seite haben wir den Ottmar Ordentlich, der großen Wert auf Ordnung legt. Tagesplanung ist ihm quasi in die Wiege gelegt. Und wir haben die Dr. Anneliese Logisch, die sehr viel Wert auf Zahlen, Daten, Fakten legt und dann beispielsweise so den Zeitfresser eben hat, zu detailliert zu arbeiten, sich zu sehr um Kleinigkeiten zu kümmern. Und tatsächlich allein das mal rauszufinden, was ist sozusagen mein natürlicher Organisationsstil und dann entsprechend die Herangehensweise oder auch die Tools entsprechend auszuwählen, kann schon mal wirklich eine Schneise schlagen. Mhm. Ja.
Also schaut mal rein bei der Cordula, die hat super Tests, coole Bücher und natürlich Seminare und Coachings machst du auch, ne? Auf der Bühne stehst du, tolle, tolle Frau. Und du bist auch noch so reiselustig wie ich, habe ich festgestellt. Haben wir vor kurzem festgestellt, ne? Ja. Da waren wir beim Jochen Schweizer zu Gast und haben uns lang unterhalten. Ihr wart auch mal als Familie ein paar Monate weg.
Ja, wir sind mal für 4 Monate nach Hawaii gegangen, komplett als Familie. Da war unsere Tochter in der 6. Klasse, unser Sohn gerade in der 4. Klasse. Und
also das war so ein als Einwurf an der Stelle, ne? Für alle Eltern, die jetzt schon sagen, oh, in der 4. Klasse, da darf man doch gerade in Bayern, die Versetzungsklasse, da darf man doch nirgendwo hin. Also ihr habt es echt, du bist ja auch hier aus München, ihr habt es echt durchgezogen.
Ja, und es war interessant, weil für uns war im Kopf so die größte Hürde eben mit der Schule. Das geht nicht. Also ich sag mal, der Wunschtraum, mal länger auch irgendwo zu leben, also nicht nur Urlaub zu machen, sondern wir wollten leben in Hawaii, mit Kinder zur Schule gehen und allem Pipapo. Und es war im Kopf immer so drin, es geht nicht, ich kann nicht 4 Monate ausfallen, mein Mann kann nicht 4 Monate aus dem Job weg, die Kinder, geht nicht. Sondern sind wir eines Tages da gesessen, haben uns überlegt, ja, aber was wäre, wenn es doch geht? Und dann bin ich in die Schule marschiert, erst in die Schule von meiner Tochter. Und die hat gleich gesagt, ja, überhaupt gar kein Problem, können Sie ruhig machen. Und ich so, yippie, yippie, hurra. Und dann kam es aber sofort, Hammer drauf, ja, aber die Kinder müssen halt da in die Schule gehen. Also Schulpflicht. Und wir so, ja, haben wir ja eh geplant, aber wenn wir es nicht schaffen, ja, wenn wir keine Schule finden, dürfen wir nicht gehen. So, und dann bin ich in die Schule von meinem Sohn gegangen und die waren dann eigentlich relativ tiefenentspannt. Die haben gesagt, die ganzen Noten für den Übertritt haben die bis Ostern gemacht. Nach Ostern passiert nichts mehr. Ja, da werden dann noch Referate gehalten und Zeug gemacht. Aber bis Ostern ist eigentlich klar, hast du den Übertritt, also haben, hast du ja sowieso, aber für welche Schule reicht es? Und das war dann für uns so die Orientierung zu sagen, okay, dann gehen wir ab Ostern weg. Dann für die 4 Monate, das war für die Kinder total wichtig, dass sie eben in ihren Klassen drinbleiben können oder je nachdem Übertritt, dass halt unser Sohn einfach in diesem Freundesverband drinbleiben kann. Und dann war tatsächlich die größte Herausforderung, eine Schule zu finden. Das war echt hart. Also wir haben rund um den Erdball gesucht und in Hawaii haben wir dann endlich eine Schule gefunden, die Kinder genommen hat und, was man dazu sagen muss, kein Vermögen dafür wollte. Weil wir hätten auch in der Karibik eine Schule haben können und dann haben die gesagt, ja super, herzlich gerne und es kostet pro Kind pro Monat $3.000.
Ja, das zahlst du doch kurz mal aus der Portokasse.
Genau, ja. Und dann haben gesagt, nee, sorry, ist nicht. Und deswegen, ja, wir haben es geschafft, ist auch wieder ein Buch draus entstanden, das Buch heißt Geht ja doch. Es ist kein Familienauszeitsbuch. Für alle, die sich dafür interessieren, wie kann das als Familie klappen, habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben in der Glücksfactory. Aber das geht ja doch, Buch war einfach so, ja, Mutmacher, es geht nicht alles im Leben, aber es geht mehr, als wir immer denken. Und für mich war das eben wirklich der Beweis, wir hirnen immer so viel, es geht nicht, aber da mal zu sagen, wie wäre es, wenn es doch geht, und dann ins Tun zu kommen. Und gerade für alle, die sich vielleicht jetzt hier auch angefixt fühlen, mittlerweile mit, wir haben es ja großartig hingekriegt, die Eltern mit Homeschooling sind die Schulen viel, viel lockerer geworden. Ich habe jetzt auch Kontakt zu einer Mutter, die hat das alles mit der Schule geklärt und hat gesagt, mei, vielleicht haben wir ab Herbst ja sowieso wieder nur online. Ja, und ob sie dann da sitzen, völlig egal. Also probiert es aus.
Ja. Fakt. Kann ich auch nur unterstützen, ne? Zu uns kommen die auch immer ständig, Mallorca, Mexiko, ihr spinnt doch. Ich meine, jetzt haben wir das Privileg, Cordula, dass wir halt, wenn man das so bezeichnen möchte, dass wir selbstständig sind. Ja, Privileg und Verantwortung. So, und dadurch geht es natürlich etwas einfacher, ne? Dein Mann ist wahrscheinlich auch selbstständig oder ist er angestellt?
Ja.
Aha,
Ja.
also
Also
ihn auch.
ein spannender Aspekt, weil du sagst, wir als Selbstständige, wir haben es sehr leichter. Andere Selbstständige, mit denen ich rede, sagen, es geht ja gar nicht. Ja, ich kann nicht 4 Monate Umsatzausfall haben. Ich kann nicht 4 Monate meine Kunden einlassen. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Sondern unterhalte dich mit Angestellten, dann sagen die Angestellten, ja, du hast es gut als Unternehmerin, du kannst es ja machen. Ja, sag ich. Hallo, erkundige dich mal bei dir im Unternehmen, Sabbaticals nehmen. Oder jetzt, was ganz, ganz viele machen, Workation, neuer Begriff, kenne ich persönlich auch etliche. Das ist halt cool, wenn du digital arbeiten kannst. Ja, wenn du remote arbeiten kannst, dann können wir über solche Szenarien reden. Funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn du Zugschaffner bist, ja, und kannst jetzt nicht virtuell die Tickets kontrollieren sozusagen. Aber auch da mal zu sagen, Sabbatical nehmen, Vacation beantragen, reden mit den Unternehmen, jetzt auch, ich denke, Kurzarbeit, das wird uns streckenweise auch noch bleiben. Das eröffnet auch für die Angestellten so viele Möglichkeiten. Und dann sagen im Gegenteil eben viele Angestellten, ist total easy. Na, ich habe ein halbes Jahr Sabbatical genommen, mein Arbeitsplatz war safe, ich habe auch mein Gehalt weitergekriegt, weil ich Überstunden aufgebaut habe. Es geht. Ja, es ist wieder nur in unserem Kopf drin. Da sagen, oh, klar, du kannst es leicht machen, bei mir geht's nicht. Nee, frag dich, wie könnte es klappen?
Und ich finde es so spannend, wenn wir gerade halt auch über Zeit sprechen. Ne? Wenn ich jetzt zurückdenke, sowohl in Mexiko damals die 4 Monate, als auch jetzt gerade ganz frisch mit Mallorca. Wir waren ja da jetzt 3 Monate von April bis Schuljahresende Spanien, also Ende Juni. Und das waren nur 3 Monate, aber Cordula, also dann mit der, die Kinder sind ja da, dann mussten natürlich auch in die Schule, Schulpflicht in Palma und so. Das hat sich angefühlt wie mindestens ein Jahr, mindestens, eher länger. Es war eine unglaublich lange Zeit, weil so viele neue Sachen eben passieren. Und das finde ich auch so toll, wenn man mal woanders ist, ne? Das kostet dann gegebenenfalls, ja, das kostet mal was. Und ich verdiene wirklich gerne jeden Cent, um ihn dafür auszugeben, und verzichte auf viele unnötige Taschen und anderes Gedöns, weil das die Zeit so ausdehnt, ja, und so viel spannender macht. Und dann kommen wir wieder hierher nach 3 Monaten und denken, oh, jetzt ist aber viel passiert. Und hier ist natürlich gar nichts passiert. Gar nichts. Und du bist innerhalb eines Tages auch wieder so in dem alten Trott drin, ne? Also ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man sich als Familie mitmachen kann.
Also klar, wir reden jetzt wirklich über Luxus im weitesten Sinne, weil es ist diese Freiheit eben zu haben, so zu arbeiten, so zu leben, wie es sich glücklich macht. Mir ist völlig klar, es gibt viele Familien, da geht das einfach nicht. Ja, weil die so eingebunden sind, weil die so auch finanziell auf Kante genäht sind, wo sie erstmal nicht den Weg sehen. Was mich sehr überrascht hat damals, weil viele haben dann auch gesagt, ja, wie finanziert ihr das? Kostet doch ein Schweinegeld. Interessanterweise, wenn du halt antizyklisch zu den Ferienzeiten irgendwo hinfährst oder fliegst, zahlst du schon mal für einen Flug deutlich weniger als ein normaler Urlaub. Was wir dann auch gemacht haben, und das fand ich sehr erstaunlich, wir haben sämtliche Freizeitaktivitäten, wo es ging, wo wir kündigen konnten, auf Eis gelegt, vereinbart, ob es der Fußballverein war, die Ballettschule, Klavierunterricht. Es ging nicht bei allen, Musikschule mussten wir durchzahlen, aber die Klavierlehrerin von unserer Tochter hat dann gesagt, ja, okay, die 4 Monate zahlt er nicht. Hey, wir haben unterm Strich plötzlich so viel Geld gespart für Freizeit, was eigentlich gar nicht mehr auffällt, weil du meldest dein Kind da und dich selber da. Das fand ich schon mal total erstaunlich, wie viel Geld wir tatsächlich gespart haben, weil wir nicht da waren. Und dann klar, dann kommt dazu, du musst dich irgendwo einmieten. Wir haben dann geguckt, dass wir unser Haus untervermietet kriegen in der Zeit.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Da wo dann viele sagen, nee, geht gar nicht, ich lasse keinen Fremden in mein Haus rein. Ja, musst ja auch nicht. Aber für uns war das dann einfach sozusagen, hey, dann läuft da das Wasser, da läuft der Strom, da ist belebt. Wir haben auch ganz wenig dafür verlangt, weil uns hauptsächlich wichtig war, dass die Kosten in der Zeit gedeckt werden. Also auch mal sich mit solchen Szenarien zu beschäftigen. Und unterm Strich hat uns diese 4 Monate Auszeit nicht recht viel mehr gekostet, als wenn wir in München geblieben wären. Mhm. Ja, weil München ist auch teuer, Lebensmittel sind teuer und ob ich die hier kaufe oder da kaufe, rechnet das mal durch. Also ich war damals total erstaunt, dass es eben jetzt nicht finanziell der Luxus ist. Klar, der Luxus ist vom Job her funktionieren,
ja,
aber es ist machbar. Das finde ich schon krass.
Ja. Ja, wir hatten Freunde in Mexiko, ne, und haben natürlich allein dadurch schon auch wahnsinnig Geld sparen können, weil wir zeitweise auch bei denen wohnen konnten, mhm, die uns wiederum Tipps geben konnten, wo man wohnen kann zu einem normalen Preis und nicht abgezockt wird als Touri und so. Ja, ja. Ja, also das hilft natürlich auch total, wenn man gegebenenfalls jemanden kennt im Ausland, der weiterhilft.
Ja.
So, jetzt könnte man eigentlich ein Auswanderungs- oder beziehungsweise Sabbatical-Buch noch schreiben. Cordula. sag mir noch kurz, bevor wir gleich in unsere kleine, feine Wow-Fragerunde kommen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Zeit gekommen, Cordula?
Ich bin zum Thema Zeit gekommen, weil ich mit Menschen gearbeitet habe. Ich fange mal andersrum an. Ich bin eigentlich freie Journalistin, Wirtschaftsjournalistin, freiberuflich schon immer, war genau mein Ding. Und die Älteren unter euch, unter uns, ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, Jahr 2000, großes Krisenjahr, Dotcom-Blase, die geplatzt ist, wahnsinnig viele Medien, die pleite gegangen sind, was uns als freie Journalisten vor die Situation gestellt hat, du hast keine Aufträge mehr gekriegt. Oder wenn du Aufträge gekriegt hast, waren sie grottenschlecht bezahlt. Sondern habe ich gesehen, dass bei vielen Kollegen plötzlich gar nichts mehr ging, die keine Aufträge mehr gekriegt haben, keinen Umsatz gemacht haben. Auf der anderen Seite hatte ich aber Kollegen, und da habe ich Gott sei Dank auch dazu gezählt, wir hatten nach wie vor unsere Jobs, wir hatten unsere Auftraggeber, wir haben nach wie vor gut verdient, nicht mehr ganz so gut wie davor, aber trotzdem immer noch im Vergleich gut. Und dann habe ich mich gefragt, was machen denn die einen anders als die anderen? Und haben Handwerkszeug rauskristallisiert als Freiberufler, was kannst du tun, um erfolgreich zu sein? So, und dann habe ich das so spannend gefunden, dass ich es verschiedenen Journalistenfachblättern angeboten habe. Dann kamen Anfragen von Akademien, ob ich das, was ich da geschrieben habe, nicht auch im Seminar machen könnte. Und gedacht, boah, noch nie in meinem Leben ein Seminar gehalten, so schwer kann das ja nicht sein, mache ich mal. So, und dann habe ich also Seminare gehalten, anfangs für freie Journalisten. Wie kannst du dich so aufstellen, positionieren, Marketing machen, bla bla bla, damit du halt wirklich erfolgreich unterwegs bist. Und dann kam ganz, ganz häufig in den Seminaren die Aussage, ja, ich weiß, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. Und da habe ich mir gedacht, so will ich euch nicht stehen lassen. Ich will euch jetzt Tipps mitgeben, wie könnt ihr Zeit schaffen für Marketing. Und ich wusste aber, so wie ich damals Zeitmanagement kennengelernt habe, mit Listen schreiben, Prioritäten vergeben, das, was bei mir nicht funktioniert hat, leeren Schreibtisch haben, das, was bei mir nicht funktioniert hat, ich gehe never ever hin und bring euch das bei, weil wenn es bei mir nicht klappt, wieso soll es bei euch klappen? Und das war für mich so die Initialzündung, mich mal ganz intensiv damit zu beschäftigen, warum funktioniert dieses klassische Zeitmanagement bei manchen Menschen extrem gut und bei anderen überhaupt nicht. Und das war so mein Aha-Erlebnis. Ah, ich bin ein kreativer Chaot. Also den Namen gab es damals nicht. Habe ich praktisch dann Menschen wie mir gegeben.
Hast du ein Copyright?
Ich hoffe. Ich wollte es dann irgendwann mal Marken schützen lassen. Und dann hat das Markenamt gesagt, nö, das ist mittlerweile ein etablierter Begriff.
Oh, blöd.
Ich hätte es damals gleich schützen lassen sollen, aber ist ja wurscht. Und dann war das eben so, dass ich wirklich geguckt habe, wie kannst du als kreativer Chaot produktiv sein, dir die Freude aber auch an neu, an Abwechslung, an spontan, an Freude auch mit anderen Menschen, wie kannst du das ausleben und trotzdem die Dinge schaffen, die du schaffen willst. Und das war dann eben so die Geburtsstunde von diesem Zeitmanagement für kreative Chaoten, wo ich dann auch viele Bücher drüber geschrieben habe, Fachbeiträge veröffentlicht habe. Und am Anfang war das echt hart. Ich bin wahnsinnig oft angegangen worden, dass es Bullshit ist, was ich da erzähle, dass man das so nicht macht. Teilweise auch noch von Vorträgen, wo ich auf der Bühne stand und im Publikum einer dann gesagt hat, dass es völliger Schwachsinn ist, was ich hier gerade verzapfe. Also wo ich mir auch denke, Wertschätzungsschule ist an euch vorbeigegangen. Und das war hart für mich damals, weil ich so überzeugt war von dem, was ich mache und eben gesagt habe, es ist so wichtig, wegzugehen, wie man sich organisiert, hinzugehen und zu gucken, was passt zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Alltag. Und mittlerweile ist es so, dass es der Ansatz angekommen ist, ja, dass ganz viele jetzt auch mit dem Credo eben verbieg dich nicht, mach's auf deine Art und Weise durchs Leben gehen. Und das ist für mich natürlich schon so ein bisschen jetzt auch stolz zu sehen. Auch Stiftung Warentest hat damals mein Buch ausgezeichnet. Genau mit der Erklärung eben, es ist gut wegzugehen, wie man es macht, hin zu individuellen Tipps. Und das waren alles so Sachen, die mir den Rücken gestärkt haben. Und deswegen stehe ich jetzt quasi so für das Thema Zeit, Zeitmanagerin. Aber ich habe das Thema nicht gesucht, das Thema hat mich gefunden.
Und es ist spannend zu hören, Cordula, weil das haben wir ja alle irgendwo. Ne? Je höher wir vor allem klettern auf der Karriereleiter, dass so Punkte kommen, wo wir uns natürlich auch hervortun müssen, um aufzufallen. Und dann irgendjemand da ist, der sagt, das ist doch Quatsch.
Ja.
Was hat dir denn geholfen, da durchzugehen und nicht einzuknicken?
Ja, also mir hat geholfen, ich weiß zum Beispiel noch damals in dem ersten Seminar mit den freien Journalisten, wie ich mit denen 2 Stunden Zeitmanagement gemacht habe, nach meinem Gusto, nach meiner Interpretation. Das werde ich nie vergessen, wie die Teilnehmer, Teilnehmerinnen drin gesessen sind, plötzlich strahlende Augen gekriegt haben und gesagt haben, boah, ich bin ja gar nicht so blöd, um mich zu organisieren. Ich muss nur anders machen. Und das habe ich im Laufe der Jahre ganz häufig wiederbekommen. Feedback, Blog, auf meinem Blog schreiben mir Leute Podcasts, die dir anhören und mir dann eine E-Mail schicken oder jetzt auch Bücher. Letztens wieder hat eine mein Bunte Vögel fliegen höher Buch gelesen und hat mir geschrieben, das war so eine Erleichterung für sie, eben zu merken, sie ist nicht blöd, sie ist nicht falsch, sie ist nicht verkehrt. Und dieses Feedback von den Menschen, denen ich wirklich was geben konnte, was die glücklicher macht, das hat mich durch die Zeit getragen. Mhm. Stiftung Warentest, das war natürlich dann wirklich noch so ein Ritterschlag. Das hat mich extrem unterstützt, das hat mir extrem Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, es ist wirklich sinnvoll, was ich mache. Es ist nicht nur irgendwie ein Blödsinn, der bei mir im Kopf ist. Also und wirklich die Menschen da draußen, die haben mich getragen. Immer wieder mit den Feedbacks und ich freue mich über jede E-Mail. Manchmal sagen die Leute, ach Gott, das hast du doch gar nicht mehr nötig. Ja, dass man dir sagt, doch, ich habe es nötig, weil ich einfach, ich will mit Menschen arbeiten. Ich mache das, was ich weiß, auch dieses Wissen teilen. Ich will, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir gemeinsam glücklich werden. Und da ist es natürlich schön, dann auch zu hören, zu lesen, dass es Sinn macht, was ich mache. Das drängt mich. Und das trägt mir auch durch schwere Zeiten. Mhm.
Schön. Sag mal, Stiftung Warentest. Ich will auch was. Ich will auch einen Aufkleber von Stiftung Warentest. Den können wir alle gebrauchen. Ich merke, im Supermarkt greife ich blind zu, nach wie vor, wie wahrscheinlich 80% der Deutschen, wenn Stiftung Warentest. Was hast du da gemacht? Kam da ein Herr von Stiftung Warentest vorbei und hat gesagt, oh, jetzt gucken wir mal, was die Frau Nussbaum so macht. Oder ist er eher ungewöhnlich für den Trainingsbereich, oder?
Ja. Also ich habe es nicht gewusst, dass die das überhaupt auf dem Schirm haben. Ich habe einen Anruf, nee, wie war denn das? Ich habe ein Interview gegeben für irgendeine Journalistin und redet so ein Laber-Laber-Rababa und dann sagt die, ja, und mit Stiftung Warentest, das ist ja schon großartig. Und ich, wie, was? Und dann sagt sie, ja, im aktuellen Heft ist ihr Buch drin und getestet worden. Und ich so, oh, Schock, echt, oh Gott, und wie ist es getestet worden? Ist es gut? Ja, es ist Testsieger. Und ich so, oh, geil. Und dann bin ich rüber Ich bin hier sehr zentral im Büro in Sauerlach, erstmal zum Kiosk. Habt ihr das aktuelle Stiftung Warentest? Nee, haben sie nicht. Dann bin ich rüber zur Tanke, die haben es gehabt. Und dann bin ich zurück und weggehe mit zitternden Fingern. Blätter, Blätter, Blätter. Und da haben die halt aktuelle Zeitmanagement-Ratgeber unter die Lupe genommen und halt wirklich gelesen und geguckt. Und dann gibt es offensichtlich eine Jury, die das dann auch bewertet. Und die haben jetzt nicht aber so Testsieger gemacht, also es ist wirklich, wie sie es oft bei Technik machen, weil sie gesagt, bei Büchern funktioniert das nicht, aber nach Punkten war ich quasi Testsiegerin mit dem Buch. Und was dann sehr interessant war, und vielleicht muss ich jetzt hier so ein bisschen deine Konsumhaltung verändern, aber im positiven Sinne, weil der Verlag hat dann natürlich gesagt, okay, wir kleben das vorne drauf, Stiftung Warentestsiegel, quasi Testsieger nach Punkten, und wir durften das, ich glaube, 2-3 Jahre auf dem Buch drauf lassen. Mhm. Und dann hat Stiftung Warentest gesagt, wenn du ab sofort das Siegel auf deinem Produkt haben möchtest, dann musst du, halt dich fest, pro Jahr 10.000 Euro zahlen.
Nein, ist es ein Geschäftsmodell am Ende des Tages?
Es ist mittlerweile ein Geschäftsmodell. Also ich stehe nach wie vor zur Stiftung Warentest, weil ich glaube, testen tun sie wirklich unabhängig. Aber wenn du das Siegel tragen willst, musst du mittlerweile eine Nutzungsgebühr bezahlen. Und dann sagt natürlich jeder Verlag, ich meine, an Büchern verdienst du ja nichts. Ja? Ja. Allein mal 10.000 Euro dir aus den Rippen zu leiern, nur um ein Siegel vorne drauf backen zu dürfen, macht keiner. Und deswegen an dich, an alle, wenn ihr blind nach Stiftung Warentest greift. Also es sind mit Sicherheit gute Produkte, die tragen das Siegel völlig zurecht. Da bin ich total davon überzeugt. Nur wenn ein Produkt oder ein Buch das Siegel nicht trägt, heißt es nicht, dass es nicht auch mega ist, sondern heißt nur, dass die halt nicht diese paar tausend Euro pro Jahr ausgeben wollen, um sie vorne drauf zu kleben.
Stimmt, krass, ich habe auch schon ganz viele Siegel von denen bekommen. Ich habe halt nur nicht gezahlt jetzt, weißt du?
Ja, genau. Ganz
das
genau.
Ist doch spannend. Also kann ich ja im Grunde einfach zurückrechnen, Cordula. Jetzt haben wir 2021. Also alles, was älter ist als 18, also Stiftung Warentest 2014, wird der Testsieger November 2014, weiß ich, aha, die legen Geld auf den Tisch. Jedes Jahr, oder?
Also ich weiß nicht mehr genau die Zeit, wann es war. Also das war im Jahr 2009, haben sie praktisch mir das, also haben sie getestet oder gelesen gehabt, das Buch. Ich nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszahl fest, aber es ist auf alle, gut, müssen wir nochmal recherchieren. Außer sie haben es mittlerweile wieder geändert.
Also im Zweifel, liebe Stiftung Warentest, behaupten wir auch das Gegenteil. Ja, also wir sind in keinem Fall irgendwie rechtlich angehbar. Genau. Aber es ist zumindest mal spannend, da nachzulesen.
Du kannst es ganz schnell googeln. Mhm. Ja, und wie gesagt, also die testen unabhängig. Da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, weil wenn irgendwo draufsteht Testsieger, da gehe auch ich teilweise blind danach. Mhm. Ja, weil ich sage, die haben das getestet auf Herz und Nieren, das macht Sinn. Aber eben nicht jeder, der getestet wurde, klebt das Siegel drauf. Also im Konsumbereich Zahnpasta und Co., die machen das natürlich, weil da stehen große Konzerne dahinter. Das ist für die Marketingbudget, das macht total Sinn. Für die ist auch 10.000 Euro im Jahr kein Geld. Ja, was unser eins sagt, um Gottes Willen, 10.000 Euro ist ja irre viel Geld. Das heißt, lieber mal zweimal hinschauen. Ja, und wenn du eben sagst, du beschäftigst dich jetzt damit, einen neuen Drucker zu kaufen oder neues dies oder neues jenes, dann tatsächlich mal in die Testhefte reinzugucken. Und wenn du dann siehst, der wurde getestet, aber trägt halt das Siegel nicht, ja, dann weißt du, der wollte halt das Geld nicht ausgeben.
Ja, aha, spannend. So, dann haben wir das ja auch noch abgehakt, ohne je drüber sprechen zu wollen. Aber ja, dafür ist ja der Podcast da, ne? Dass man auch auf andere coole Themen kommt.
Genau, hast keinen systematischen Fragenkatalog erarbeitet gehabt, gell?
Ja, ich bin kreativer.
Wenn die Frage rausgeschossen wird.
Schau mal. So, also es ist noch eine relativ geordnete Liste hier von mir, mein Kraxelblatt. Siehst du das? Sehr weil schön. Mein Mann ist Unternehmensberater. Wenn der so meine Notizen sieht, dann kriegt er immer kurz, sagt er immer so, oh Gott, wie kannst du irgendwas erkennen darauf? Ja, wenn das jetzt alles total geordnet wäre, fände ich es so langweilig. Oft male ich auch noch was dazu oder so. Ja, genau. Ja, wenn da steht Steuererklärung, mache ich mir immer so Herzchen drumrum oder Sterne, dass ich zumindest gerne hingucke, wenn ich schon Oh Gott. Bist du bereit, liebe Cordula, für uns?
Ja, ich bin nervös.
Wow, Fragerunde.
Ja.
Cool. Ja, natürlich bist du bereit. Mit viel Begeisterung und Einfach aus dem Bauch raus. Liebe Cordula, dein größtes Wow bisher?
Wahnsinnig viele Wows. War tatsächlich die Hochzeit mit meinem Mann. Wir haben in der Karibik geheiratet, barfuß. Nicht am Strand, aber barfuß im Pavillon. Das war wow.
Hattest du eine Blume im Haar?
Nein, einen Schleier.
Oh, toll. Welches Wow willst du noch erleben?
Auch da gibt es viele. Ich greife jetzt mal eins raus, was ich unbedingt noch machen will, die Polarlichter sehen.
Oh, Hast du schon einen Termin?
Nein. Was sehr interessant ist, unser Sohn, der hat letztes Jahr Abitur gemacht und der wollte eigentlich für ein Jahr weg, Work and Travel. Ging dann Corona-bedingt so nicht, aber er hat es dann trotzdem gemacht, dass er immer in München gearbeitet hat und dann halt wieder getravelt ist, gereist ist. Und der ist das muss so Ende Oktober, November irgendwann mal gewesen sein, ist er dann spontan nach Schweden aufgebrochen, ist gewandert, alleine in Schweden und wir waren in Kontakt und irgendwann mal haben wir dann zufällig mitgekriegt, dass gerade jetzt im Norden von Schweden die Polarlichter mega geil sind. Haben Kontakt zu ihm aufgenommen, er ist sofort hochgefahren und was ich eben nicht wusste, es gibt nicht einen Zeitraum, wo du die richtig gut sehen kannst. Ja, es gibt Jahreszeiten, wo es wahrscheinlicher ist, aber 3 Tage später waren die wieder weg. Ja, und eine Woche nicht zu sehen. Das heißt, du kannst so eine Reise nicht planen, dass ich sage, am 13. November fliege ich dahin. Ich meine, du kannst dahin fliegen, ob die Polarlichter dann so geil zu sehen sind. Und das fand ich super spannend. Ja, das heißt, das wäre auch so ein Spontan-Event, zu sagen, halt dir mal im November 2-3 Wochen frei. Und wenn dann die Polarlichter kommen, setz dich in den nächsten Flieger und flieg hin.
Wo fliegst du denn dahin?
Ich muss jetzt nochmal nachschauen, ein Ort mit A, ganz oben in Nordschweden war der. Auch wieder googeln, ist mein größter Freund. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber auf alle Fälle ganz Norden von Schweden.
Ich meine, das wäre ja wieder eine klassische Gelegenheit für 4 Monate irgendwo, oder? Damit du dann auch spontan in den Genuss kommen kannst.
Ja, wobei mir 4 Monate jetzt für Schweden zu lang wären. Ich habe es dann eher mit der Wärme. Mhm. Ja, lieber wieder irgendwo Richtung Süden. Ich sitze hier gerade mal schnell. Abland auf alle Fälle. Da müsst ihr googeln. Es gibt ja auch in Dänemark, es gibt ja noch andere Ecken, wo man es gut sehen kann. Aber das fand ich immer erstaunlich, ja, dass du das nicht planen kannst.
Mhm. Ja. Mhm. Das passt ja zur kreativen Chaotin.
Ja.
Ich muss natürlich als alte Radio-Rock'n'Rollerin, muss ich dich fragen, dein Lieblingssong für alle Zeiten?
I Will Survive.
I Will Survive?
Mhm.
Ah, von den Weather Girls.
Mhm.
Alright. Dein Lieblingskünstler?
Wie lange hast du Zeit, einen Podcast laufen zu lassen?
Alle Zeit der Welt. Mit dir habe ich alle Zeit der Welt, Cordula.
Also, welche ich gerne mag von der Richtung her, das sind die Surrealisten.
Mhm.
Ohne mich jetzt auf einen bestimmten festlegen zu wollen, aber die waren völlig durchgeknallt. Okay, die haben jetzt mit Drogen nachgeholfen, das finde ich jetzt nicht so super. Aber so völlig das Brechen mit den Konventionen, was Kunst eigentlich bis dato war, sowas völlig Abgedrehtes zu machen, völlig Unkonventionelles zu machen, das finde ich von der Kernidee mega.
Mhm. Magritte, Dali, hier die zerfließenden Uhren. Ja, da bist du schon fast wieder bei dir im Thema.
Dieser Hummer auf dem Telefon gibt dieses Bild. Schwarzes Telefon, so ein uraltes Telefon, wo dann statt einem Hörer ein Hummer aufgelegt ist.
Ja.
Echt geil.
Geil.
Mega.
Geil. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würde die gehen?
In den Wilden Westen.
Ach, bist du ein Cowgirl?
Läuft.
Super geil, super geil. Klar, bisschen rumballern. So, und eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen würdest, Cordula.
Eine Frage, die ich gerne mal gestellt bekommen möchte. Fällt mir echt nichts ein.
Du bist schon alles gefragt worden im Laufe.
Gib mal ein paar Beispielfragen. Was sagen denn die anderen so? Ich suche mir dann eine aus.
Ja, jetzt hier gibt es keine Vorlage. Darf jeder für sich. Darf jeder für sich finden.
Also ich merke immer, dass... Also auch wenn ich jetzt heute und letzte Woche sehr viel geredet habe, ich war jetzt einfach im Fluss. Ja, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich merke aber, dass ich selber viel lieber Fragen stelle. Also dass ich gar nicht jetzt so sagen kann, welche Frage würde mich freuen, dass mir gestellt wird. Mich interessieren andere Menschen viel mehr, als ich mich interessiere. Ja? Das heißt auch... eben so Sachen wahrzunehmen. Wir sehen uns ja jetzt über Zoom, also für die jetzt sich auch wundern, warum ich vorher sehen konnte, die Aufzeichnungen von Sabine, wir haben eine Zoom-Session, wir sehen uns beide über Video. Ja, dann sehe ich halt auch bei ihr im Hintergrund Dinge, die da stehen. Und dann finde ich das total interessant. Ja, und dann habe ich sofort gefragt, was steht da? Ja, und dann, du erfährst so viel über Menschen. Also ich frage lieber, als dass mir Fragen gestellt werden.
Ja,
dann habe ich doch die Antwort. Dann habe ich die Antwort.
Wenn ihr wissen wollt, was im Hintergrund bei mir steht, dann überweist kleinere vierstellige Beträge bitte jetzt. Okay, ja, das ist doch extrem sympathisch, dass du selber lieber Fragen stellst. Hast du eine Frage für uns alle, die wir uns ab und zu gerne mal stellen dürfen?
Ja, frage dich jeden Tag, was kannst du heute tun, um das Glück auf dieser Welt zu vermehren? Und das können Kleinigkeiten sein, dass du sagst, ich vermehre heute das Glück auf der Welt, indem ich meine Kinder knuddel und küsse und kitzel, dass sie keine Luft mehr kriegen. Das kann sein, zu sagen, ich gehe raus in die Natur, ich helfe im Wald mal aufräumen oder allein, wenn ich allein durch den Wald gehe mit dem Hund und da liegt irgendwie ein Papier rum oder ein Plastik rum, ich hebe das auf. Also was kann ich tun, um die Welt einfach ein bisschen schöner, ein bisschen glücklicher zu machen? Das fände ich schön, wenn sich das jeder Mensch jeden Tag fragen würde und dann entsprechend auch handeln würde.
Wunderschöne Frage zum Schluss für uns alle. Ganz herzlichen Dank, liebe Cordula Nussbaum.
Gerne.
Die Wow-Show.
Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtener.de.